ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Vor etwa einer Woche noch war ich mit Lars zusammen und Raphael auf einer der kanarischen Inseln mitten im Atlantischen Ozean, Fuerteventura, und hatte dort eigentlich zwei ganz wichtige spirituelle Erlebnisse, die auch den Anstoß für meine heutige Vorlesung im Münchner Tempel gegeben haben. Das eine war ein Erlebnis, was mehr in den archäologischen Bereich hineinfällt. Wir hatten einen Berg bestiegen, der eigentlich unter Naturschutz steht, aber der nette Naturschützer, also dieser Wächter, hatte sich bereit erklärt, eine Führung zu den sagenhaften Fußabdrücken zu geben. Wir sind also den Berg hochgeklettert und haben in gewissen Abständen Fußpaare gesehen, die eindeutig vor einigen tausend Jahren in den Berg geschlagen wurden. Fuß, nicht einen einzelnen, auch nicht zwei versetzt stehende Füße, sondern so parallel zueinander stehende Fußpaare. Natürlich hat sich bei uns eine Begeisterung ausgestellt, denn in keiner anderen Kultur, die uns bekannt ist, außer der vedischen Kultur, repräsentieren zwei parallel zueinander gestellte Füße die Person. Ihr seht oft in Indien, dort, wo keine Bildgestalten aufgestellt werden, keine Deities, einfach so zwei Fußpaare, die also dann identisch als mit Radha und Krishna, also identisch mit Radha und Krishna betrachtet werden und auch so verehrt werden. Und vor allen Dingen auch darüber werden Meditationen angestellt. Und wir sahen also jetzt diesen Berg, sag mal, Lars, kannst du mich erinnern? Din Daya oder Taya Din oder wie war das? Tidaya, oder? Tidaya, ja, Tidaya. Tindaya, Tindaya, ja, wie Tin Soldier, so habe ich es mir gemerkt. Tindaya, da waren also überall diese Fußabdrücke und das hat uns zu der angenehmen Spekulation geführt, dass die Ureinwohner dieser aus Vulkan geborenen Insel wohl von Afrika herbeigerudert kam. Das ist ja nur 80 Kilometer nach rechts. Und die Afrikaner haben mit der vedischen Kultur Kontakt gehabt durch die Panchpandavas, die fünf legendären Pandava-Prinzen, die einst auszogen und, sagen wir mal, aus allen Teilen der Welt Anerkennung heimzuholen, Anerkennung für die Krone Yudhishthiras. Es war eine sehr angenehme Spekulation, es ist immer noch eine Spekulation zugegebenermaßen, aber wir haben uns da sehr, sehr schön gefühlt und auf dem Berg dann eine Gruppenmeditation angefangen und einige schöne spirituelle Erlebnisse dort gehabt. Der zweite Eindruck, den ich von Fuerteventura als einen ganz und gar spirituellen Eindruck mitbringe, war ein Erlebnis in der Wüste. Ich war morgens früh, also relativ früh, will ich mal sagen, aufgebrochen, um in der Wüste ein bisschen zu meditieren und war dann so abgelegen vom Dorf in dieser von Kakteen und dürren Sträuchern bewachsenen Wüste gewesen und habe einfach schön gechantet. Plötzlich verspürte ich, wie jemand mir auf die linke Schulter klopfte von hinten. Ich dachte, nicht hier. Ich muss jetzt chanten. Ich kann jetzt nicht immer nur predigen. Ich dachte, also wäre einer mit Fragen da, der mich verfolgt hatte in die Wüste. Und habe also meinen Unmut kann man nicht sagen, aber ich wollte weiterhin chanten und habe ein Stück zugelegt. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Aber der hat wieder getippt. Als ich mich dann umdrehte, um zu sehen, wer mich denn jetzt in der Wüste verfolgt hatte, blickte ich in die weit geöffneten Augen eines Skeletts. Eindeutig, es war ein Skelett. Skelett, wisst ihr, was das ist? Skelett, ja, Sichelmann, Sensemann. Seltsamerweise war ich nicht beunruhigt, weil ich eindeutig wusste, dass es noch nicht meine Zeit ist, den physischen Tod zu erleben. Ich kann euch auch nicht sagen, ob diese Sicht jetzt, sagen wir mal, in der physischen oder in der geistigen Wirklichkeit geschah. Ich habe später den Boden nach Fußspuren abgeschaut und da waren Spuren, aber die konnten auch von einem Hasen oder einem Wüstenstachelschwein sein. Was für mich jedoch sehr, sehr wichtig war als ein Individuum, das nun in einer geistigen Dimension war, es war die Erinnerung an den physischen Tod. Mein spiritueller Meister hat einmal gesagt, ein Philosoph, also ein Mensch mit philosophischer Neigung, sollte den eigenen Körpertod, also den Tod, immer vor Augen haben. Und der Grund für diese Meditation sei, dass man so das Wichtige im Leben vom Unwichtigen unterscheiden könne. Man könne also angesichts des Todes eine Prüfung vornehmen. Ist das, was ich jetzt tue, was ich denke, was ich gerade verwickelt bin, eigentlich wert getan zu werden, wert gedacht zu werden, wert darin verwickelt zu sein? Diese Frage kann man stellen angesichts dieses großen Relativierers, dem Tod, der ja eigentlich alles menschliche Tun mit einem großen Fragezeichen versieht. Ist das nämlich wichtig? Ist das essentiell? Es ist interessant, dass wir in eine Jahreszeit eingehen, den Herbst, wo die Natur erst einmal ein buntes Kleid anzieht, um dann alle Kleidung wegzuschmeißen in den Winter hinein und dann sich vielleicht sogar mit einem weiß kleidet, mit dem Schnee, der runterkommt. Die vedische diese Zeit kann uns inspirieren, nicht immer vor dem, sagen wir mal, gedanklich einmal nicht vor dem Tod wegzulaufen, was wir ja sehr gerne tun als ewige Seelen, sondern uns ganz kurz einmal mit unserem sterblichen Ende, zu befassen. Seht einmal, die vedische Kultur benutzt dieses Element, nämlich die physische Sterblichkeit, immer wieder gerne, um auf unsere spirituelle Unsterblichkeit zu verweisen. Zum Beispiel die Bhagavad Gita, das wirkliche Lehrbuch des Krishna-Bewusstseins, findet ja oder wird gesprochen auf einem Schlachtfeld. Oder das zweitwichtigste Werk, das Srimad Bhagavatam. Das Srimad Bhagavatam wird zu einem Kaiser gesprochen, der nur noch 7 Tage zu leben hat. Der Zuhörer des Srimad Bhagavatams ist Parikshit Maharaj, der tatsächlich verflucht ist, innerhalb von 7 Tagen zu sterben. Und in dieser Situation, also wo ihm ganz deutlich seine eigene Endlichkeit vor Augen steht. In dieser Situation wird ihm dieses monumentale Werk über das Königreich Gottes mitgeteilt. Er wird total furchtlos vor dem eigenen Tod. Kurz bevor die 7 Tage zu Ende sind, fragt ihn Shukadev Goswami, wie es ihm geht, und Parikshit sagt: Ich habe zwar schon 7 Tage gefastet, aber ich muss dir sagen, ich werde es nicht müde, den Nektar des Bhagavatams durch meine Ohren zu trinken. Es ist also nicht einfach nur ein gewöhnliches Schriftwerk, nein, es ist flüssiges Nektar und man trinkt es durch die Ohren. Jetzt wollen wir mal sehen, wie wir unseren jüngsten Zuhörer zufriedenstellen. Wie heißt er nochmal? Wie? Bernhard. Wenn du möchtest, könntest du gerne mein friedliches Zimmer aufsuchen. Oder auf die Bank, ja. Bernie, wir sehen uns in 7 Jahren. Dann sprichst du auch diese Sprache gut. Dann diskutieren wir, wie mit dem Vater. Ja, gut. Es gibt ein anderes Werk, was sehr wichtig ist, was auch spirituelles Wissen verkündet, und zwar im Angesicht des Todes. Und ich möchte euch davon gerne ein bisschen erzählen. Ich habe mich da ein bisschen vorbereitet. Das ist aus einer der Upanishaden, der Katha Upanishad, wo zu unserer wirklichen Aufbauung Folgendes stattfindet. Naichiketya sieht, wie sein Vater Spenden an den Dorftempel gibt. Er kennt jedoch die Spenden, die gegeben werden, und weiß, dass es keine guten Spenden sind. Es sind nämlich alte Kühe, die gar keine Milch mehr geben. Sein Vater gibt diese alten Kühe an den Dorftempel, um als guter, wohltätiger Spender berühmt zu werden im Dorf. Naichiketya regt sich so auf, weil sein Vater so unedle Motivation hat, dass er fragt: Vater, und wem wirst du mich als Spende geben? Und er will damit sagen, für deinen Ruf ist dir alles recht. Du gibst schlechte Kühe weg. Wahrscheinlich wirst du um deines Rufes willen auch mich mal weggeben. Wem, Vater, ist eine sehr beleidigende Frage, wirst du mich als Spende geben? Sein Vater sieht ihn an und versteht, dass er von seinem Sohn durchschaut wurde. Und im Zorne aufwallend ruft er: Ich gebe dich dem Tod zur Spende. Sein Vater ist ein Brahmana, das heißt ein Veda-Kundiger, dessen Wort Kraft trägt. Naichiketya sinkt sofort tot um und reist zum Königreich des Todes. Naichiketya ist aber, wie ihr euch vorstellen könnt, ein Gewiefter, ein ganz Schlauer, der sich nicht so leicht unterkriegen lässt. Er ist zwar im Königreich des Todes, aber tot ist er noch lange nicht, besonders nicht in seiner Intelligenz. Der Tod ist gerade nicht anwesend, als er eintrifft. Er holt gerade einen berühmten Mann ab. Naichiketya geht zum Haus von dem Tod, und die Frau sagt ihm: Du musst einen Augenblick noch warten. Yamaraj ist im Augenblick abwesend, er kommt zurück. Was kann ich dir anbieten? Naichiketya denkt nach und sagt: Nichts. Er setzt sich hin vor die Hütte, meditiert. Am Morgen des nächsten Tages kommt die Frau des Todes wieder zu ihm und sagt: Naichiketya, du hast jetzt einen Tag nichts gegessen. Was isst du heute? Naichiketya schaut sie an. Nichts, Mutter. Am Morgen des dritten Tages kommt inzwischen die Frau verzweifelt an. Das ist so, wenn man einen Gast empfängt und man bietet ihm nichts an, macht man sich der Gast Unfreundlichkeit schuldig. Also wenn ihr einen Gast habt, auch wenn er unangemeldet kommt, bietet ihm immer auf jeden Fall etwas an. Auch wenn ihr arm seid, bettelarm vielleicht sogar, gebt ihm ein Glas Wasser oder einen Sitzplatz oder zumindest eure angenehmen Worte. Wenn man sich gegenüber irgendjemandem verschuldet, also ihm nichts gibt, dann muss man diese Schulden irgendwann einmal begleichen. Am Morgen des vierten Tages kommt Yamaraj, der Gott des Todes, in seine Hütte heran und sieht da einen Gast, geht aber zu seiner Frau und seine Frau sagt zu ihm, wir sind in einer riesen Zwickmühle. Da sitzt ein Brahmana davor, unserem Haus, dem wir schon seit 3 Tagen nichts geben konnten. Oh, sagt Yamaraj, diese Brahmanas, sie gehen in das eigene Haus hinein wie eine Flamme und brennen das Haus dann auf. Damit will er sagen, oh mein Gott, jetzt haben wir schlechtes Karma auf uns geladen. Wir waren nicht gastfreundlich. Er geht also gefasst nach vorne, nach draußen, in den Vorhof, sieht dort Naichiketya meditieren und sagt, Naichiketya, du hast 3 Tage nichts von mir gegessen. Du hast deswegen 3 Segnungen frei. Frage mich um 3 Dinge, die dein Herz sich wünschen. Und ich werde sie dir gewähren. Und jetzt muss ich mal gucken, was jetzt sehr intensiv ist. Die erste Frage, Naichiketya wollte genau das haben und er sagt als erstes, Yamaraj, bitte mach es, dass mein Vater mich mit der gleichen Freude anschaut, mit der er mich angeschaut hat, als ich gerade geboren war. Also ich möchte, dass mein Vater mir verzeiht. So sei es denn, sagt Yamaraj, was ist dein zweiter Wunsch? Bitte erwecke in mir ein inneres Feuer. Das ist eine mystische Sprache, Syamagori. Das innere Feuer bedeutet der Enthusiasmus im spirituellen Leben. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist für Menschen, die den spirituellen Pfad gehen. Ein inneres Begeistertsein. Wenn du begeistert bist, dann fällt dir alles zu. Denn in der Begeisterung sammeln sich deine Geisteskräfte und du wirst fixiert auf eine Sache und dann erreichst du da Erfolg. Das ganze Erfolgsrezept im Leben ist, fixiere dich, konzentriere dich, lenke deinen Geistesstrom auf eine Sache. Auch im Krishna-Bewusstsein ist es so, dass wir versuchen, immer an Krishna zu denken und ihn nie zu vergessen. Stell dich das mal vor. Wie schön das dann ist. Dann erlebt man im glückseligen Gottesbewusstsein und sagt nur noch Haribol. Tatashtus, sagt Yamaraj schon ganz neugierig auf die dritte Frage. Was ist aber deine dritte Frage? Naichiketya sagt, ich bitte dich, enthülle mir das Geheimnis. Ist die höchste absolute Wahrheit letztendlich eine Person oder eine Nicht-Person, eine Energie? Oh, sagt Yamaraj, stell mir eine andere Frage. Nein, sagt Naichiketya, ist er eine Person oder eine Kraft? Ach, Naichiketya, sagt Yamaraj, Das ist eine sehr schwierige Frage. Willst du nicht eine goldene Kette haben? Oder vielleicht eine Kutsche? Oder 20 Elefanten, die voller Zeugungskraft sind? Nachiketja. Oder vielleicht ein Flugzeug mit 20 himmlischen Damen? Nein, sagt Nachiketja. Ich möchte keine 20 Elefanten mit hoher Zeugungskraft. Denn all diese Dinge werden wieder in dein Königreich des Todes zurückgehen. Nur wenn ich Gott verstehe, werde ich unsterblich werden. Deswegen sage mir, ist Gott eine Person oder eine Nicht-Person? Daraufhin macht Yamaraj etwas sehr, sehr Weises, etwas sehr Bezeichnendes. Er sagt, lass uns erstmal Om chanten. Katha Upanishad, weil das Chanten des heiligen Silbe Om einen Menschen reif macht, spirituelle Fragen zu diskutieren. Ist euch schon mal aufgefallen, dass immer bevor wir die Vorlesung beginnen, dann wird erstmal geohmt. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Und ich möchte euch jetzt auch bitten, mit mir einmal das Om zu intonieren. Es heißt in diesem Werk, dass A für Krishna steht, U für Srimati Radharani und M für das Lebewesen. Es ist also nicht Om, sondern Aum. Nicht so ein bisschen runder. Also, setzt euch bitte richtig hin. Hände bitte gefaltet, dass wir hier eine richtige vedische Schule entwickeln. Augen bitte geschlossen. Blick nach innen fixiert und ich chante es einmal vor und dann chante bitte nach. Ah, danke. Dann sagt Yamaraj, Pranava Dhanusaryatma Brahmatallaksham Uchate. Weißt du, Nachiketya, die Silbe Om ist der Bogen, die Seele ist der Pfeil, das Pfeil, und die höchste absolute Wahrheit ist das Ziel. So heißt es in den Schriften. Das Om ist der Bogen, also das Mittel, um uns vorwärts zu bringen. Die Seele, das ist der Pfeil, das, was vorwärts gebracht wird. Und die höchste absolute Wahrheit, das Ziel. Das wird durch das Om-Chanten gemacht. Und dann erklärt Yamaraj in einer glänzenden Exposition etwas über die spirituelle Wahrheit. Und mir ist wirklich aufgefallen, ich werde euch gleich seine Erklärung vorlesen, aber ich möchte euch bitten, zunächst einmal euch noch einmal hier zu konzentrieren und hier noch einmal nachzudenken. Was wir aus der Katha Upanishad mit dieser Geschichte lernen, ist, dass unsere Entschlossenheit, uns Krishna hinzugeben, auf die Probe gestellt wird. Genau wie Nachiketya, dem wurde erstmal gesagt, willst du nicht lieber materielle Freuden zu Deutsch haben? So werden wir auch auf unserem spirituellen Pfad gefragt werden von der Umgebung, von unserem Lebensschicksal. Willst du nicht vielleicht erstmal was anderes machen, außer Krishna-Bewusstsein? Bisschen was erleben in der Welt, nicht? Eine kleine mystische Tour durchs Weltall unternehmen. willst du nicht, Gunther, noch ein paar Milliarden machen vorher? Oder Goroshirumai, ein neues Fahrrad oder Fahrzeug, das wäre doch auch anstrebenswert. Oder Shyamagori, Ansehen, Ruf und Ehre in dieser Welt, als jemand, der zu was gebracht hat. und nicht einfach der Welt entflohen ist, so gimpflich und so schnöde. Ne? Ja, so werden wir geprüft werden durch unsere Umgebung. Kalinka, nicht vorher noch ein Professor der Wirtschaftskunde werden. yes, diese Fragen kommen nicht nur, wenn wir, nicht nur einmal, Prabhupada hat ja einmal gesagt, wenn man sich auf den spirituellen Weg begeht, kommt Maya immer wieder an und stellt diese Fragen. Auch in der Gemeinschaft von Devotees kann es sein, dass man plötzlich abgelenkt ist vom spirituellen Ziel und einfach an, ja, an institutionelle Probleme denkt oder an alles Mögliche, was nicht so direkt förderlich ist für den spirituellen Fortschritt. Wir werden geprüft werden. Nachiketa hat der Prüfung wieder, hat sie bestanden und gesagt, nein, ich will jetzt einfach Gott kennenlernen. Denn wenn ich ihn kennenlerne, dann gehe ich auf die Stufe der Ewigkeit. Das stimmt. Krishna in der Bhagavad Gita hat gesagt, Janma Karma Chame Divyang, wer mich versteht und meine Taten, er wird nicht wieder einen materiellen Körper annehmen müssen. Wenn wir Krishna verstehen und insbesondere Krishna lieben, werden wir dem Zugriff von Yamaraj ein für allemal entgangen sein. Wir werden wirklich ewig leben. So, Yamaraj ist dann zufrieden. Er sagt, mein Schüler hat die Prüfung bestanden, also jetzt fangen wir mal an mit den Anweisungen. Und dann kommen sehr schöne Anweisungen. Ich habe sie mir hier in mein Notizbuch eingeklebt. Atmanam ratinam vidi shariram ratamevacha buddhim tu saratim vidi mana pragrahamevacha. Er sagt, das Jiva oder die spirituelle Seele ist wie ein Passagier, der auf einer Kutsche, der Kutsche des Körpers sitzt. Der Körper ist die Kutsche, die Intelligenz der Kutschenlenker und der Geist, das sind die Zügel. So, dann beschreibt er ein Bild von dem gewöhnlichen Menschen, der auf der Kutsche der ein materielles Leben führt, das heißt, er ist auf der Kutsche seines Körpers und folgt blind den Sinnen. Das habe ich einmal in Wien gelesen bei den Touris, also gesehen bei den Touristen am Stephansdom. Die stiegen einmal ein in ein, ich glaube, die heißen Spinnacker, das sind so offene Kutschen, die werden von so zwei Lipizzaner gezogen, nicht? Und plötzlich sind die Lipizzaner wild geworden und sind losgerannt mit der Touristenkutsche hinter sich, die überhaupt nicht mehr freudig jauchzten, sondern sich anklammerten an der Kutsche. So ist es auch meistens im materiellen Leben. Die Sinne werden plötzlich so wild und wollen etwas und man ist dann auf einer Sinnenkutschenfahrt. Nicht? Man folgt den Sinn und dem Geist mit seinen Eindrücken. Man nennt das ein sorgenvolles materielles Dasein. Und Yamaraj sagt dann weiter, jedoch ein Mensch, der weiß, der wird seine wankelmütigen Pferde kontrollieren und ihnen sagen, wohin es geht. Jemand, der nämlich verwirklichtes Wissen von der absoluten Wahrheit hat und der seinen Geist zügelt, erreicht das Ende der Straße des materiellen Lebens und das höchste Reich. Dieses höchste Reich ist das Reich von Lord Vishnu, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Damit hat er die Frage beantwortet. Er hat eindeutig gesagt, die absolute Wahrheit, Krishna, residiert in einem spirituellen Königreich und wartet auf seine Devotees, die den Geist kontrollieren und die im spirituellen Wissen, man nennt das Vijnana, gestählert sind, die auf Erfahrung beruhendes Wissen haben von der Ewigkeit der Seele. Was Yamaraj Nachiketa da noch nicht sagt, ist, was Krishna in der Bhagavad Gita dem Arjuna sagt, nämlich weiterführendes Wissen. Nämlich, dass Krishna die absolute Wahrheit sich auf den Devoti einstellt. Das heißt, so wie ihn der Geweihte haben möchte, so offenbart sich Krishna seinem Geweihten. In dem Maße, wie sich jemand hingibt, oder in der Art und Weise kann man auch sagen, wie sich jemand an Krishna wendet und sich ihm hingibt, in dem Maße offenbart sich Krishna. Wir hören zum Beispiel in der spirituellen Welt, dass Srimati Radharani für Krishna eine Girlande aus köstlichen Jasminblüten aufzieht und selber sehr scheu ist, Krishna diese Girlande zu geben. Krishna weiß nun davon, dass eine Girlande für ihn gemacht worden ist von Srimati Radharani und schickt seinen Freund Subal vorbei. Srimati Radharani sieht, auch hier ist ein ganz enger Freund von Krishna. Subal. Ich werde aber kritisiert werden, wenn ich die Girlande direkt ihm gebe. Und so gibt sie die Girlande Vrindadevi und Vrindadevi gibt sie Subal und Subal gibt sie Krishna. Und so nimmt Krishna die Girlande entgegen. Krishna nimmt auch Girlanden von seinen Devotis in dieser Welt entgegen, indem er eine Arrangierung macht, diese Girlande anzunehmen, zum Beispiel in Form von Detis, indem er kommt und sagt, hier stehe ich, ihr könnt mir eure Girlanden umhängen. Krishna macht immer eine Arrangierung, sodass er den Dienst des Devotis annimmt, so wie der Devoti ihm dienen möchte. Zum Beispiel gibt es ein Devoti in der spirituellen Welt, Vasudev heißt es, der schon in einem vorangegangenen Leben den Wunsch entwickelt hatte, Krishna zu beschützen. Und so arrangiert Krishna eine Situation, in der er beschützt werden muss, in Anführungszeichen. Krishna erscheint im Gefängnis von Kamsa, und stellt sich so, als hätte er schreckliche Angst vor Kamsa, sodass Vasudev ihn nimmt, aus dem Gefängnis herausschmuggelt und nach Vrindavan bringt. Dieser Devoti wollte Krishna wie einen Sohn beschützen. Ne? Ich glaube, kann mir vorstellen, Dietmar und wie heißt nochmal deine Frau? Gerda. Ihr seid allzeit bereit, um Bernie zu beschützen. Nicht? Vor allem, was der braucht, Milch kriegt er genug und wenn es regnet, dann bist du bereit, deine Jacke darüber zu bereiten. Nicht? Das ist ein ganz natürlicher, väterlicher Instinkt. Nicht? So gibt es auch manche Devotees, die so Krishna verehren wollen und Krishna erscheint dann auch als kleiner Krishna in einer gefährlichen Situation, dass es auch was zu beschützen gibt. Nicht? nimmt so den Dienst von seinen Eltern entgegen. Es gibt manche Devotees, die wollen mit Krishna ringen. Wie der Sridham und der Subal, die zu Krishna sagen, mal sehen, wer stärker ist. Du sagst zwar, du hättest den schrecklichen Kalia-Dämon getötet. Und man sagt, man spricht davon, dass du den Govardhanberg auf dem kleinen Finger der linken Hand getragen hast. Aber dem ist eigentlich nicht so. Du hast den Kali-Dämon besiegt, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil Brahmanas für dich ein Schutzjagya gemacht haben. Und als du da unter dem Berg gestanden hast und ihn getragen hast, war es nicht deine unvorstellbare Kraft, sondern es waren unsere Mantren, bitteschön, die wir vedisch exakt intoniert haben und die selbst das Himalaya-Gebirge entwurzeln und zum Schweben gebracht hätten. Also, nun rede mal nicht so viel und binde dir deinen Gürtel fest, damit wir ordentlich ringen können. Und weil dieser so sehr mit Krishna ringen möchte, lässt sich Krishna von Shridam auf den Rücken ringen und auszählen. Hare Krishna. Krishna mit anderen Worten wartet nicht nur, dass wir unsere Sinne kontrollieren und unsere Intelligenz und dann ans Ende der Straße des materiellen Daseins fahren, sondern Krishna lädt uns ein zu einem direkten Austausch. Spirituelles Leben oder Bhakti bedeutet nicht in erster Linie Sinne zu kontrollieren und Wissen zu erwerben, sondern in einen Austausch mit Krishna zu treten. Das ist der Sinn vom Tempelbesuch. Wir sind vor dem Altar und wir singen für Krishna. Es ist ein Austausch. Krishna segnet uns. Könnt ihr sehen, die Deity? Irgendwie, wenn Goni Thai so machen, dann denke ich immer, wo sind denn die Probleme? Lass uns auch mal so. Also, ich mache auch so in meinem Leben. Also, da ist ein Austausch, der stattfindet. Oder wenn wir den heiligen Namen chanten und uns wirklich fixieren auf Krishna, während wir den heiligen Namen chanten, dann hören wir, oder dann können wir Krishnas Form erstmal innerlich sehen, mit der inneren Schau, und wir werden ergriffen von schönen Meditationen über Krishna. Wir werden von Dankbarkeit ergriffen. Oh, Krishna ist so wunderbar. Das kommt automatisch in der Bhakti-Yoga, wo ein Austausch mit Krishna angestrebt wird. Oder ein Austausch mit Krishna in dieser Welt ist, wenn der Devoti einfach sich vornimmt, ich möchte für Krishna einen Dienst machen. Liebe Freunde des Münchner Tempels, liebe Gäste und liebe Skeptiker, hier ist der ganze Punkt. Wenn ihr einen Austausch mit Krishna herbeisehnt in eurem Leben, dann versucht Krishna einen Dienst darzubringen, etwas für Krishna zu tun. Und ihr werdet sehen, während ihr etwas für Krishna tut, dass Krishna plötzlich sich sehr um uns euch kümmert. Zum Beispiel wir in Goloka Dham merken das. Wir haben ein wunderschönes Projekt, das Radha Madan Mohan gehört, unseren wunderschönen Detis auf dem Altar. Vor einiger Zeit hat Krishna seinen Pujari Goloka für uns unvorstellbar zu sich genommen. Es war so vielleicht jetzt, wirst du schätzen, Gaura Shiromani, 3-4 Monate oder so? Im Mai 6 Monate oder? 6 Monate. Und Goloka hatte eine Kapazität von vielleicht 3 oder 4 Pujaris. Der hat unglaublich Krishna gedient. Vermutlich, so denke ich mal, weil er wusste, dass er nur noch eine begrenzte Zeit vor sich hatte. Der hat so, ich will jetzt mal das deutsche Wort, reingehauen gebraucht, weil man kann nur dieses Wort gebrauchen. Der hat so zugelegt, der war nicht mehr in seiner Komfortzone. Die hatte er vor Jahren schon aufgegeben und hatte also richtig, richtig intensiv gekocht für Krishna, die Altarverrichtungen ausgeübt und so weiter und so fort. Und ja, ist dann von uns gegangen. Und wir waren zunächst einmal natürlich sprachlos als Gemeinschaft, weil wir alle merkten, dass uns Goloka viel mehr ans Herz gewachsen waren, als wir es ihm gezeigt haben, während er gelebt hatte. Das ist immer eine intensive Erkenntnis. Ich glaube, ihr kennt das. Plötzlich ist er weg. Und Und dann ist man so überwältigt. Und dann merkt man erstmal, was man im Herzen für ihn empfunden hat. Nicht? Oder für sie, je nachdem, wer gegangen ist. Und das war eine schwierige Sache. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, weil ich etwas anderes gerne hervorheben möchte. Irgendwann nach dem Schock, ich weiß nicht, wann der vorbeiging, 2 Wochen, bei manchen 4 Wochen, bei manchen 2 Monaten, 4 Monate, irgendwann kam die Frage, ja, wer soll denn jetzt Radha Madan Mohan dienen? Uns fehlen genau 3 Personen oder 4 Personen. Wir haben dann unser Bestes versucht zu tun. Wir haben versucht, die Lücke, die nicht zu ersetzen ist. Man kann keinen einzelnen Geweihten ersetzen. Aber wir haben versucht, es so irgendwie zu überbrücken und haben unser Bestes gegeben. Und plötzlich merken wir, dass Krishna die ganze Sache in seine eigene Hand nimmt. Zum Beispiel jetzt kommen Pujaris auf seltsame Weise. Mal kommt einer aus Split, mal kommt einer aus Sahadev. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Sahadev. Dann ist einer aus, da kommen jetzt 2 aus der Ukraine. Dann hat sich unser Bürgermeister eingesetzt, dass auf dem Altar der Hare Krishna Devotees muss jetzt ein Pujari kommen und hat sich an den Konsul gewandt, dass jetzt 2 aus Serbien eingeflogen werden. Und man merkt plötzlich, wie Krishna die Sache in die Hand nimmt. Vielleicht wird er auch nochmal Haridas und Syamagori inspirieren. Könnte sein. Also, oder einen von euch plötzlich. Dass wir denken, ich muss da helfen. Ich muss Krishna dienen. Das ist sehr leicht möglich. Krishna kann unglaubliche Wunder wirken. Wenn ein Devotee sich einmal entschlossen hat, ich will jetzt nicht mehr auf dem Spiritual Consumer Sitz sitzen. Ich will Krishna dienen. Haribol, auf mich könnt ihr rechnen. Auf mich könnt ihr zählen. In dem Augenblick fängt Krishna plötzlich an, Wunder zu wirken. Das ist auch seine Kernaussage in der Bhagavad Gita. Nämlich, dass er zu erreichen ist durch hingebungsvollen Dienst, durch Bhakti. Vishate tat anantaram. So kann man in mein ewiges Königreich eingehen, sagte dem Arjuna. Durch Ananya Bhakti. Bhakti oder hingebungsvoller Dienst, der sich ganz auf ihn richtet. Krishna. Ja. So all das ging mir im Kopf herum, als ich plötzlich das Tippen auf der linken Schulter und ich habe Sina angeguckt. Du weißt, aus 2 Gründen gehe ich jetzt nicht mit dir. Der erste Grund ist, weil ich noch ein Projekt hier habe auf meine alten Tage in dieser Welt. Und der zweite Grund ist, ich will ja nicht vermessen sein, aber ich habe einen sehr, sehr befähigten spirituellen Meister, der mir gesagt hat, wenn ich in dieser, wenn ich einfach Service mache und chante, wird er mich zurück zu Krishna bringen. Also, der Totenschädel lächelte und winkte, segnete mich so und verschwand in der namenslosen Wüste von Fuerteventura. Dann ging ich irgendwann zurück zu unserem Village of Peace. Wir lebten in einem Village of Peace. Kann man so sagen, ne? Und haben uns dort sehr schön aufgehalten. Ich möchte jetzt gerne meine Vorlesung zusammenfassen. Spirituelle Unterweisung finden sehr oft vor dem Hintergrund des Todes statt, weil der Tod diese Eigenschaft hat, in uns eine, sagen wir mal, die trennende Intelligenz zu erwecken, dass wir nämlich Wichtiges von Unwichtigem scheiden können. Ich habe euch eine solche Geschichte erzählt, nämlich wo Naichiketya den Tod in der Person trifft und ihn fragt, und ihn bittet, ihm die letztendliche Antwort zu geben, wer ist Gott, persönlich oder unpersönlich. Wir haben erfahren, wie Yamaraj seinen Schüler erstmal prüft und dann vorbereitet, indem er mit ihm das heilige Om intoniert, was den Geist wirklich frei macht von materiellen Wünschen und von materiellen Bedingtheiten. Und dann erzählt er ihm, dass wir eine ewige spirituelle Seele sind auf der Kutsche unseres Körpers und es lernen müssten, unseren Geist zu kontrollieren und so ans Ende der Straße des materiellen Lebens kommen, wo das Königreich Gottes auf uns wartet und Vishnu als Person auf uns wartet. Und ich hatte dann noch angefügt an diese Unterweisung ein paar Unterweisungen oder Punkte von Krishna aus der Bhagavad Gita, der eine Art spirituelles Naturgesetz offenbart, nämlich dass sich Krishna in dem Maße immer offenbart oder in dem Maße zeigt, wie sich ein Devotee an ihn wendet und sich ihm hingibt. Ich hatte euch dann als kleinen Tipp gegeben, dass ihr auch darüber meditiert, was euer ganz spezifischer Dienst für Krishna sein könnte, den ihr für ihn tut. Dann ist die Vorlesung einem natürlichen Ende entgegengekommen. Hare Krishna. Werde ich ganz kurz auf Goraharis rechten Arm gucken. Ich möchte jetzt sehen, ob ihr einige Fragen habt zu dem Thema. Und dann habe ich einen ganz tollen Vorschlag. Ich habe nämlich seltene Dias mitgebracht über Lord Nrisimhadev, die ich gerne heute zeigen würde. Das heißt, dass wir unser Sonntagsfest vielleicht ein bisschen vor tun. Ari, das dürfte ich dich vielleicht bitten, mal zu sehen, wie weit es in der Küche ist und dann mit dieser Nachricht zurückzukommen und uns das dann ich habe so oft Leute mal rausgeschickt und die sind dann gleich beim Prasad am Tisch stecken hängen geblieben. Aber wir wollen noch sehen, sind irgendwelche Fragen da? Schon so ein Thema, nicht? Gaura Shiromani.
Wenn jetzt Krishna sich uns so offenbart oder erwidert, wie wir ihn haben wollen, wie wichtig ist es dann überhaupt, sich darum zu bemühen, Krishna so zu verstehen, wie er ist? Weil anscheinend kann er sich ja in jeder Art und Weise offenbaren. Wo ist da noch wirklich also das Echte an Gott, wenn er sich doch eh so zeigt, wie ich mir vorstelle? Ein bisschen provokativ gefragt.
Aha, ja. Ich werde jetzt erst noch eine kleine zeitgemäße Frage. Danke. Die Frage ist so, wenn sich Krishna doch so zeigt, wie sich der Devotee ihn vorstellt und ihn haben möchte, wozu ist denn die Notwendigkeit gegeben, ihn so zu verstehen, wie er zum Beispiel in den Schriften erwähnt wird? Im spirituellen, ich möchte diese Frage so beantworten. Es gibt im spirituellen Leben immer zwei Arten, wie man Krishna verstehen kann oder Gott verstehen kann. Und diese beiden Arten helfen sich gegenseitig. Es gibt den Tattva-Vichar und den Rasa-Vichar. Tattva heißt, dass wir aus den Schriften heraus eine Krishna so versuchen zu verstehen, wie er sich selber mitteilt, wie er sich selbst offenbart. Prabhupada hat aus diesem Grund seine Bhagavad Gita genannt, die Bhagavad Gita, wie sie ist, nicht? Womit er diese Bhagavad Gita abheben wollte von anderen Bhagavad Gita und sagten, bei dieser Gita wird nichts hineininterpretiert in den Text. Nicht? Das war sein Anspruch als Übersetzer und als Präsentierer der Bhagavad Gita. Nun, Rasa Vichar ist eine andere Frage. Beim Rasa Vichar überlegt man sich, wie kann ich meine Beziehung zu Krishna aufbauen und dabei etwas spüren, ein Rasa, ein Wohlgeschmack erfahren. Nicht? Das ist, sind diese beiden Sachen. Und manchmal sind diese Sachen voneinander verschieden. Srila Prabhupada hat immer ein sehr schönes Beispiel gegeben von einem Präsidenten. Hare Krishna, welcome, welcome. Er hatte gesagt, dass der Präsident ein Würdenträger eines Landes, ein Würdenträger ist, mit sehr viel Achtung und Respekt behandelt werden müsse. Sein Wort kann die Militär in Bewegung setzen und so weiter. So wurden alle diese, so kann man einen Präsidenten an all den Dingen erkennen. Aber jemand, der ihm nahesteht, achtet nicht darauf. Für ihn ist eine andere Wahrheit wichtiger, nämlich wie er seine Beziehung zu ihm haben kann. Zum Beispiel der Sohn des Präsidenten wird mit dem Präsidenten ungezwungen Frühstück essen und ihn sagt, bitte, also reich mir mal die Butter herüber. Und der Freund wird vielleicht auf dem Fußballfeld mit dem Präsidenten spielen und ihn dann lachend eine kleine Pflaume nennen, nicht? Wenn er nicht das Tor trifft mit dem Ball. Nicht? So, weil da eine Beziehung da ist. Nun, wir können diese Beziehung, wenn wir aber diese Beziehung imitieren würden und du würdest den Präsidenten eine Pflaume nennen, das kommt dir manchmal vor, dann würde er seinen Unwillen an dir auslassen in irgendeiner Weise. So, wir verstehen, wir müssen erstmal Krishna richtig so verstehen, damit wir ihm gegenüber kein Offense machen und in seine Nähe kommen durch das Verstehen und dann können wir in der Nähe, in den Bereich der Liebe kommen. Nicht erst die, sagen wir mal, die Menschen, die dem Präsidenten näher sind, können ihn richtig lieben. Nicht? Können ihn auch so ein liebesvolles Wort wie du Plömpchen zu werfen. Und das wird mit großer Freude aufgenommen. Nicht? Ja. So ist es auch, dass wir Krishna durch das Verstehen von Krishnas Herrlichkeiten, wie er die Welt geschaffen hat, wie die Welt in ihm ruht und so weiter, aus dem Mund der großen Geweihten verstehen und dann wollen wir Krishna lieben. Die Sache ist, wenn wir jemanden lieben, ohne ihn zu verstehen, kann das manchmal Probleme geben. Kennt ihr das in Beziehungen? Wenn man jemanden versucht zu lieben, ohne ihn zu verstehen, stört man ihn manchmal. Ich weiß immer, ein Devotee wollte mir immer was Gutes tun und hat immer nur Pommes frites für mich gekocht. Und das ist das Einzige, was ich nicht essen kann in dieser Welt, weil zu viel Ghee gebratenes Ghee drin ist, dann platzen die ganzen Adern und alles. Nicht? So Liebe ohne zu verstehen, kann eine Störung sein. Nicht? So muss man Krishna verstehen. In Tatva, in Wahrheit. Ja.
Wenn ich eine sehr gute Antwort habe. Ja, ich habe vorgestern einen Text gelesen über den Maharaj-Tempel in Chidambaram, das ist ein Tempel in Südindien, der wird Vishnu als Govindanath verehrt. Das heißt, der Herr von Govinda. Mhm. Nun, in unserer Ontologie ist ja Govinda Vishnunath, der Herr von Vishnu.
Ja.
Ich habe damit in die Worte gesprochen, also man sieht einfach in verschiedenen späteren Schulen, wird das anders gesehen. Und dann kam dann der Einwand, ja, aber die haben doch nicht recht. Ich meine, Krishna ist doch der Herr von Vishnu und nicht umgekehrt. Und der hat doch viel mehr Eigenschaften und so. Und ich war da nicht ganz im Einklang. Wie würdest du so mit sowas umgehen? weil du diese verschiedenen Formen hier zeigst.
Ich würde zuerst einmal sagen, dass man Verehrer in der Art, wie sie verehren, nicht stören soll. Das ist die Grundregel, die Krishna in der Bhagavad Gita etabliert. Wenn du einen frommen Christenmenschen triffst, dann soll man den frommen Christenmenschen im Christentum ermutigen. Das ist ganz wichtig. Sonst nimmt man ihm etwas oder so. Wenn jetzt die Devotees von Vishnu sagen, weil Govinda ist der Schützling Vishnus, nicht? Das passt irgendwie nicht so bei uns im Herzen und in der spirituellen Ausbildung. Aber dann sagen wir, lass uns den Namen Govindas zusammen chanten. Also man bringt es auf eine Ebene, wo auch die sich zufrieden fühlen. Man würde nicht dagegen argumentieren. Das ist etwas, was sehr... seht mal, Krishna macht ja Folgendes, Gaura Shiromani und meine lieben und die lieben Devotees. Aus unserer Sicht ist es so, dass Krishna wirklich allen Lebewesen die Möglichkeit geben möchte, sich ihm zu nähern. Diejenigen, die es in Intimität tun wollen, für die ist er Vrindavan Krishna. Für diejenigen, die das nicht so sehen, da weitet er sich in den formellen Bereich der Vaikuntha-Welten, sodass es da alles nach einem entsprechenden religiösen Protokoll geht, die Verehrung. Dann kommt er nochmal für diejenigen, die ihn in der Welt sehen wollen, als Vishnu, derjenige, der die Welt manifestiert und erhält. Krishna gibt allen die Möglichkeit. Und wenn wir jetzt als die Vodhi von einem Offenbarungsaspekt Gottes, jetzt wird Krishna gleich was essen. Wenn wir jetzt als die Vodhis von einem Offenbarungsaspekt Gottes jetzt dem anderen an den Ohren ziehen und sagen, komm zu mir, dann vereideln wir, finde ich, das Gotteswerk, nicht? Der ja extra sich so erweitert, damit der auch bei ihm aufgehoben ist und an, sagen wir mal, kommt. Das ist sehr unreif. Das passt irgendwie nicht so. Ich muss mich immer so dran erinnern, ich bin auf vorher vielen einigen interreligiösen Veranstaltungen gewesen. Und da war dann so ein Sheikh. Sheikh heißt ein Sufi-Geistlicher, den ich so mal fragte, so als alles vorbei interreligiosisiert wurde, habe ich ihn gefragt, jetzt mal ganz ehrlich so zwischen dir und mir, oder von zwischen Ihnen und mir. Nehmen Sie etwas mit von diesem interreligiösen Dialog? Ich meine, etwas, was Sie in Ihrem Glauben bereichert? Oder, ich meine, ist ja schick, so schön tolerant zu interreligiosisieren und so. Nehmen Sie aber, hat das auch geistig und spirituell für Sie ein Wert? Ne? Wir sprachen denn darüber und er sagte mir etwas, was ich auch so empfinde. Er sagte, er ist schon auf seinem spirituellen Weg und ist davon überzeugt und macht da schöne Erfahrungen. Aber was ihn auf alle Fälle immer inspiriert ist, von den Erkenntnissen und den Verwirklichungen und auch den Offenbarungen seines Gottes in unterschiedlichen religiösen Denksystemen oder warum ist er nicht Denksystem? Verehrungssystem zu hören und zu erfahren. Und ihn begeistert auch die Entschlossenheit der Anhänger, was die so mit sich bringen. Und das fand ich sehr schön. Und dann sagte er mir einen Satz, wie er daran geht, an den interreligiösen Dialog. Er sagte mir, wissen Sie, wenn man weiß, wo man zu Hause ist, dann liebt man es auch manchmal, Besuche abzustatten. Wenn man weiß, wo man zu Hause ist, dann liebt man es, Besuche abzustatten. To make visits. Man likes to make visits. Nicht? Und das, finde ich, geht mir auch so. So, wenn da andere Konzepte sind von Gott, ich finde, das ist schön, ja toll, so sehen die das. Klasse. Und der Herr offenbart sich denen so noch besser, wie wunderbar mein Herr ist. Und man weiß, wo man zu Hause ist. Das ist sehr wichtig. Nicht, dass man so ein Chamäleon wird, so ein religiöses Chamäleon. Heute bin ich hier, da erglühe ich in Rot und morgen bin ich da und da erglühe ich in Gelb. Ja, Karl, ich hatte zuerst Vinay gesehen. Karl kann, nicht Karl, Kamala Kanta, Kamala Nath. Jetzt Kamala Nath, bitte. Müsst ihr unter euch wissen? Ja, ja, Kamala Nath.
Und sozusagen drei Wünsche offen hat. Mhm. Da habe ich gedacht, was hätte ich für Wünsche offen gehabt? Und mir fällt eigentlich ein, dass ich von Yamaraj gebeten hätte, die Krishna Prem zu geben. Wäre in der Lage gewesen, die Krishna Prem zu geben.
Wäre Yamaraj in der Lage gewesen, Krishna Prema zu geben? Weil Kamala Nath hat sich mal vorgestellt, wenn ich jetzt zu ihm käme. Ja. Yamaraj ist eines der 12 großen Autoritäten im Dharma. Es gibt 12 davon, Mahadev Shiva ist einer davon, Bhishma ist einer, Janaka Maharaj, Sukadev Goswami, Kapila, die Kumaras und so. Ich weiß auch, dass Yamaraj einen Bezug zu Vrindavan hat und weiß von Krishna und von Krishna Prema. Also, ich finde diese Frage, dass ich finde diesen Wunsch das Beste. Bitte hilf mir, Liebe zu Gott zu entwickeln. Wie viel von der Liebe zu Krishna dir Yamaraj geben kann? Also welche Dosen von Krishna Prema? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Da gibt es bestimmt auch Wissen drüber, aber das ist mir in diesem Augenblick nicht zugänglich. Aber auf alle Fälle sollte man jeden fragen, Liebe zu Krishna zu erlangen. Diese gleiche Bitte hat Yudhishthira einst dem Yamaraj gestellt. Wir hatten ein ganz fantastisches Schauspiel, also wo ich so gerne den Shakespeare und Peter Brooks dabei hatten. Das war das Beste von der internationalen Theaterkunst. Gaura Hari hat einen Brahmana gespielt in diesem Schauspiel auf der Farm mit einem total gewagten Ramanuja Tilak, ne? Ja. Nishinga Priya war Bhima. Und jetzt, da geht es um dieses Thema. Da hat zum Schluss Yudhishthira Yamaraj gebeten, bitte gebe mir Krishna Prema. Ich bin jetzt versucht, das alles zu erzählen, aber das dauert zu lange. Und Yamaraj hat gesagt, Tatastu, so sei es dann. Ja. Kamala Nath ist ein sehr intelligenter Devotee von Krishna. Ist interessant, ein Devotee wünscht sich nicht Krishna. Hör dich das mal an. Der Devotee wünscht sich Liebe zu Krishna, denn er weiß, nur wenn er Liebe zu Krishna hat, kann er Krishna überhaupt wahrnehmen. Krishna kann vor dir stehen, wie er ja auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra vor tausenden, Millionen gegenwärtig war und gestanden. Aber die haben nicht mit dem Auge der Liebe auf ihn geschaut und haben ihn nicht als Krishna erkennen können. Krishna, da braucht man besondere Blick, um Krishna zu erkennen. Den besonderen Liebesblick braucht man. Yes, Hare Krishna. Vinayji.
I just had an observation on Gaurashivani Prabhu's question, actually.
Yes.
So, maybe I can allow me to say that.
You must say it.
Since I come from India, maybe that carries some weight. So, in India, I also used to believe that, you know, this Krishna is an incarnation of Vishnu and all that stuff. When I came to Vistan, I learned that Krishna is the original personality of Godhead. And I was confused. So, I went back to India and asked my saints, what is the truth? And they told me, and this is something I really would like to share with you all, that there is only one God, that is Sri Krishna, and nothing else. Everything else comes from Krishna, Ram, Vishnu, everything else. And the thing is, why it is so believed in India, the way people hear that, you know, one is incarnation of the other, is that different places have different stories associated with different aspects of God. For example, in Ayodhya, Ram is born. So if you go to Ayodhya, all the temples belong to Sri Ram. So there, all the devotees of Sri Ram reside. So for them, Ram is everything. So for them, you know, like, Ram is God and they respect all the others. If you go to some other place, you know, they respect that aspect of God and respect for the others. But if you see the scriptures, it's clearly stated that Krishna is the original personality of Godhead. And to be more specific, I began reading a book. It's an encyclopedia on Hinduism, which I've been recently reading, and it actually gives a diagram of the hierarchical organization of different aspects of God, and it's not surprising, of course, that
Krishna is on the top. Yes.
Sri Krishna in his Goloka Vrindavan, and then come all the other, you know, the things. So if anybody is interested, maybe I can use the rocks for that, so no matter.
Yeah.
About this, you know, like regions, for example, in South, you know, Vishnu is worshipped and so on and so forth. So in the book, it explains why it is so that in the past, you know, there were these wars and there were attacks and temples were destroyed and people, like, all the books were burned. So people memorized, you know, things, and then they came to different parts of the world, of the country, and then they, you know, wrote it out again. And then, like, he actually showed some proofs how one or two errors came in.
Mm-hmm.
But the fact remains that Sri Krishna is
Haribo, with proof.
Worry that we are following some distorted version of some distorted religion, that's not the case.
Yeah.
There have been some distortions, and that's why people somehow don't tend to know the truth. But if you really hear any speech by any saint, it's very clear that
Krishna is
the only one to be worshipped, whom we worship, and Sri Krishna.
Wonderful. Bravo. Thank you very much. I will summarize it in German. Also wie Nai sagt, weil er von Indien kommt, trägt vielleicht das, was er jetzt sagen will, ein bisschen Gewicht. Er hat also seine Heiligen gefragt in Indien, wie ist es jetzt? Ist Krishna oder irgendeine andere Erscheinungsform der Ursprung Gottes? Und sie haben ihn alle beruhigt, Krishna ist es. Und haben auch in den Schriften gesagt und in den Schriften das aufgezeigt. Und dann haben Vinayava gefragt, ja, aber wieso heißt es manchmal Vishnu? Da sagten die Heiligen, well, Ram, bei Ayodhya ist jetzt Ram erschienen und da ist natürlich alle Tempel, Ram sind alles Ram-Tempel und die verehren da Ram als ihren Ein und Alles und respektieren natürlich die anderen Erscheinungsformen und so ist es überall, also es sind lokale Gebräuche, aber Krishna ist es. Ne, das, und er hat sogar eine Enzyklopädie mit einer Tabelle und offeriert das jedem diese Tabelle als Glaubensstärkung an. Ich habe jetzt versucht, das zusammenzufassen. Haribo. So nice to see your Shraddha. Yes. That's why Krishna sent you to devotees. Ja, Haridas.
Man hat etwas von Beziehung gesprochen zu Krishna. Und diese Beziehung geht eigentlich Wissen voraus oder Kenntnis von Krishna. Also meine Frage ist jetzt, was bedeutet es jetzt, Krishna zu kennen? Weil du sprachst vorher muss man Krishna kennen, bevor man eine Beziehung haben kann. So, was bedeutet es, Krishna zu kennen? Und wie verhält sich jemand, der Krishna kennt? Und die Beziehung, kommt die von uns oder gehen wir die Beziehung an? Oder wird uns die Beziehung von Krishna offenbart, welche Beziehung zu uns haben möchte? Oder können wir uns die aussuchen? Oder wird die, können wir entwickeln wir im Laufe der Zeit einen gewissen Hinneigung oder zu gewissen Aspekt Krishna, wo wir sagen, ja, diese Beziehung möchte ich haben.
Ich würde sehr gerne mit dem zweiten Teil deiner Frage beginnen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie wird uns eigentlich unsere ewige Beziehung zu Krishna offenbar? Es wird in unseren Schriften darüber etwas gesprochen, was eigentlich auch der Erfahrungswert von allen Devotees ist. Es wird immer gesagt, wenn wir über Gott hören oder über Krishna hören, sollten wir hören, wie er in Beziehung zu seinen verschiedenen Devotees aktiv wird. Wie die Devotees zum Beispiel Krishna verehren. Und wenn wir über diese unterschiedlichen Devotees hören, die Krishna unterschiedlich verehren, dann wird in uns über diese, du könntest sagen, Rollenbeispiele der Devotees eine bestimmte Affinität freigesetzt, die bisher nur geschlafen hat. Also jemand hört vielleicht, wie die Yogis in den Höhlen sitzen, ihre Sinne kontrollieren und über Krishna meditieren in den Höhlen und ihn auf dem Lotus ihres Herzens sehen. Und dann sagt der Devoti, so möchte ich auch sein. So wie so ein Yogi in den Höhlen. Ich meditiere über Krishna und dann erscheint er in meinem Herzen. Das nennt sich Shantarasa. Und dann hört er weiter, wie die Yogis dann plötzlich durch ihre mystische Schau das Blasen von Krishna in seinem Muschelhorn hören. Und plötzlich aus ihrer Kontemplation rausgeweckt werden und sagen, ich möchte aber auch aktiv was für Krishna tun. Und ich möchte ihm dienen. Und dann, jetzt habe ich mir so eine Meditations-Yogi-Beziehung gewünscht, aber das ist ja lange nicht so gut wie Krishna zu aktiv zu dienen. Also das ist jetzt meine Sache. Das mache ich jetzt. Und so findet der Devotee nach einiger Zeit, er macht sogar einen kleinen Irrtum manchmal unterlegen, auf dem Weg eine bestimmte Hinneigung. Oder er hört, wie in Goloka Vrindavan die Devotees von Krishna sind, dass sie, wenn sie mit Krishna durch den Wald gehen, höchst irritiert werden. Wenn plötzlich Krishna für den Bruchteil einer Sekunde hinter einem Baum verschwindet, nicht? Weil sie durch den Wald gehen und sie sehen plötzlich nicht mehr die wunderschöne Form Krishnas, die Augen, die von links nach rechts schauen und alle seine Devotees anschauen und lächeln und die sagen, ich will Krishna auch so dienen. So gibt es also, so heißt, wach deine Beziehung auf zu Krishna. Wenn du von verschiedenen Devotees hörst, die bereits eine Beziehung haben und aktiv in dieser Beziehung Krishna dienen. Nicht so weg. Es geht immer über Devotees, über die befreiten Devotees. Und dann wünschst du dir eines Tages, den Fußspuren dieser Devotees zu folgen. Und dann passiert etwas ganz Wichtiges. Dann wirst du von diesen Devotees, die ewige Persönlichkeiten sind, ermächtigt. Und du kriegst von ihnen die Segnung, dass du Krishna verstehst und Krishnas verschiedenen viele Aspekte siehst und erkennst. Und so. Du kommst also durch die Barmherzigkeit dieser ewigen Gefährten von Krishna zu Krishna. Ah, so ist das. Wer das erzählt? Krishna ist der Besitz seiner Devotees. Ne? Und durch seine Devotees können wir Krishna näher kommen. So, das war der zweite Teil deiner umfangreichen lexikografischen Frage. Jetzt muss ich noch sehen, was der erste Teil war. Ob wir schon... Ja? Was bedeutet es, Krishna in Wahrheit zu kennen? Also, zunächst einmal hören wir spirituelles Wissen, aber dieses spirituelle Wissen ist nur wie der Klang einer zerbrochenen Glocke in unseren Ohren, wenn wir es nicht verwirklichen und nicht Vertrauen in Krishna dabei finden. Sehr wichtig, Krishna zu verstehen, ist immer eine Frage der Gotteserkenntnis. Man sagt der Vijnana, und das beruht auf Vertrauen. Ich habe mal von einem großen Devotee gehört, der am Ende seines Lebens gesagt hat, mein ganzes Wissen aus den Schriften hat mich verlassen. Alles, was mir noch geblieben ist, ist mein Shraddha, mein Glaube. Er ist vielleicht alt geworden und ein bisschen vergesslich. Das kann ja vorkommen im Alter. Also Krishna kann nicht so sehr durch intellektuelles Wissen. Dieses Wissen ist nur dazu da, in dir das Vertrauen aufzubauen, den Glauben. Und wenn der Glaube groß genug ist, Shraddha, dann kann sich Krishna dir offenbaren. Hare Krishna. Alles Wissen ist von mir geflogen. Wie? Das kann auch manchmal bestimmt auch, wenn du manchmal aufwachst, du denkst ja nicht an den ganzen Inhalt deiner Vorlesungen. Das ist nicht, was dein Haridas gibt Seminare. Ihr habt ein Seminarhaus, das Prema Seminarhaus gehabt. Ne? Dann ist dir dieses ganze Wissen aus dem... Du hast zum Beispiel ein Seminar über das Werk Madhurya Kadambini gegeben. Kann ich mich erinnern. Das ist dir nicht alles gegenwärtig. Aber was deine Essenz ausmacht, Hari, das ist das Maß an sagen wir, lebhaften Shraddha. Das heißt, Shraddha ist der Glaube oder das Vertrauen, das wie kindhaft ist, ist die Seele unseres spirituellen Wissens. Ohne Shraddha ist dieses spirituelle Wissen tot. Ich habe gerade eine Konfession, wie sagt man Konfession? Eine Bekenntnis, Confession, wie sagt man das? Eine Bekenntnis von einem christlichen Priester gegeben, der unglaublich bombige Vorlesung geben konnte. Und der hat dann gesagt, dass er sich immer wieder, während er gesprochen hat, gefragt hat, kann ich das eigentlich glauben? Und er hat sich immer wieder gefragt, glaube ich dann an die Liebe Gottes für seine Geschöpfe angesichts des Vietnamkriegs, angesichts der dieser und jener Sachen? Und er hat eigentlich festgestellt, ich glaube eigentlich nicht an ihn. So geht das mit dem Wissen manchmal. Wissen ist nur gut, wenn es den Shraddha, das Inner, still hat.
Wenn wir dieses Shraddha aufgebaut haben, dann verhält sich ja der Devotee auch in gewisser Art und Weise.
Ja, das war deine Frage. Ein Devotee, der, sagen wir mal, voller Vertrauen in Krishna ist, der hat so. Ich meine, das kann man schlecht so systematisch darstellen, aber es wird gesagt, er hat fünf innere Haltungen. Eines dieser inneren Haltung ist, dass er einfach glaubt, dass Krishna sein einziger Beschützer ist. Er glaubt auch einfach ganz fest daran, dass Krishna, dass die Welt nicht für seinen Genuss da ist, sondern für den Dienst Gottes. Und der Devotee, der festes Vertrauen hat, nimmt wirklich alles an, was förderlich ist und lehnt Konsequenz ab, was hinderlich ist auf seinem Pfad. Also das sind so die fünf inneren, das sind so Einstellungen, die, da habe ich heute Morgen einen Vortrag drüber gegeben in Jandelsbrunn. Es geht wirklich um die Liebe zu Krishna. Auch wenn man so dem Krishna-Bewusstsein nahe kommt, wir haben eine Riesenphilosophie. Manchmal will ich mich fast entschuldigen bei denjenigen, die aus Deutschland kommen und nicht so unbedingt mehr so philosophisch denken und dann überfordert sind. Beruhigt euch, es geht um Liebe zu Krishna. Super. Gut. Nun will ich mal so schauen, wie die Stimmung ist. Wie bitte? Krishna hat jetzt gerade zu Ende gegessen, sagt Gaura Shiromani. Hoffentlich. Hat er was übrig gelassen? Ja. Denn viele sind ja auch. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir eine kleine aktive Pause unternehmen, wo wir ein bisschen miteinander ins Gespräch vielleicht kommen. Ich hörte vorhin, das sei in einer halben Stunde, aber vielleicht ist die halbe Stunde jetzt schon weg. Ist schon weg. Oh, super. Also, das geht immer so schnell bei uns. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt die Vorlesung beenden. Könnte mal jemand noch, wie macht ihr das mit der Arati und so? Oder Syama Chanda ist ja hier. Können wir jetzt Prasadam essen?
Besser ist eine kleine Pause, die Arati.
Super. Eine kleine aktive Pause. Dann treffen wir uns vielleicht in 10 Minuten im Tempel. 5 bis 10 Minuten. Singen eine Arati und dann haben wir ein ganzes offenes Ende. Haribol. Eine Gottesoffenbarung. Sind die auf einem festen... sag ihr doch mal, dass sie jetzt nicht ins Muschelhorn geht, sondern 5 Minuten wartet. Ne? Also, in 5 Minuten sehen wir uns im Tempel wieder und dann gibt es Prasadam. Und heute Abend noch werde ich noch ein paar Bilder über Nrisimhadev zeigen. Hare